Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Zunächst aus dem Heiligen Koran ein Gotteswort. Es sind die Verse 22 und 23 der Sure 16, Nachl.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Euer Gott ist der eine, einzige Gott. Doch die nicht ans Jenseits glauben und die Wahrheit leugnen und voller Hoffart sind, sträuben sich, sich dem einen Gott zuzuwenden. Zweifellos aber weiß Gott, was sie verbergen und offenkundig machen. Wahrlich, die Hoffärtigen und sich gegen die Wahrheit Sperrenden mag Gott nicht.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 15. Januar 2025, gleich dem 26. Day 1403, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran!
Liebe Hörerfreunde, Sie haben in den vorherigen drei Teilen einiges über die Situation der Frauen im antiken Griechenland erfahren. Wir werden dieses Mal die Bedingungen beleuchten, unter denen die Frauen im antiken Rom lebten. Aus den historischen Quellen geht hervor, dass die Menschen im Römischen Reich keinen sonderlichen Wert auf moralische Tugenden und soziale Normen legten. Der Stellenwert der Familie war gering, obwohl diese doch eine der wichtigsten Einrichtungen jeder Gesellschaft oder der entscheidendste Ort für die Erziehung der neuen Generation ist. Die Folge dieser Abwertung der Familie war eine Geringschätzung der Frau. Den Frauen war es untersagt, an Gerichtsverhandlungen teilzunehmen oder etwa als Zeugin aufzutreten. Wenn eine Frau ihren Mann verlor, hatte sie keinerlei Ansprüche auf die Hinterlassenschaft des Verstorbenen und sie wurde der Obhut ihres Sohnes, Bruders oder Vaters unterstellt. Im antiken Rom war der Handel mit Frauen völlig gang und gäbe, so dass die Männer kein Interesse an einer Heirat und Gründung einer Familie zeigten. Dennoch bot die Aussteuer einer Frau einen wichtigen Ansporn, eine Ehe einzugehen, denn mit der Heirat ging diese Aussteuer in den Besitz des Mannes über. Manchmal waren es auch politische Motive, die die Männer dazu animierten, eine Ehe einzugehen. Sie vermählten sich mit einer Frau aus den aristokratischen Kreisen und dem Adel, um neben Reichtum auch an eine politische Position zu gelangen. Oftmals schauten sie sich dann, wenn sie einmal ihre wahren Absichten erfüllt sahen, nach einer neuen Frau um, damit sie noch mehr Reichtum anhäufen und einen noch höheren Posten einnehmen konnten. Die Männer im Römischen trennten sich mit Leichtigkeit von ihren Frauen und waren nicht gezwungen, einen Scheidungsgrund zu nennen. Es genügte ein Brief an ihre Frau und die Erklärung, dass sie frei sei. Manche Männer heirateten offiziell nie und erklärten dies damit, dass sie die Dreistigkeit von Frauen verabscheuen würden. Gemäß den Gesetzen im antiken Rom war es bis 1413 vor Christus Pflicht zu heiraten, um die Bevölkerung zu vermehren. Aber der römische Staatsmann Camillus gab ein Gesetz heraus, gemäß dem ledige Männer sich durch Zahlung einer Steuer von der Heiratspflicht befreien konnten. Während die Frau nur geringes Ansehen in der römischen Gesellschaft genoss, erreichte die Herrschaft des Mannes, das Patriarchat, ihren Gipfel. Die Männer hatten die absolute Macht über ihre Familie. Nur sie besaßen soziale Rechte und Privilegien. Die Männer konnten ungezwungen jeder wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Betätigung nachgehen, während die Frauen von allen diesen ausgeschlossen waren. Ein Mann konnte seine Kinder verkaufen oder sogar töten. Er wurde dafür von keinem Gericht belangt. Es war nicht verboten oder gesetzeswidrig. Wenn die Frau eine Untat beging, konnte der Mann sie hinrichten. Albert Marlet und Jules Isaac berichten in ihrem Geschichtslehrbuch, dass der Ehemann im antiken Rom uneingeschränkt über seine Frau verfügen konnte. Wenn sie einen Fehler beging, durfte der Mann sie bestrafen, und wenn sie Wein trank, durfte er sie verurteilen, oder wenn sie sich unsittlich benommen hatte, durfte er sie ermorden. Die Frau wurde im Römischen Reich wie eine Sklavin behandelt. Die Römer sahen in ihr ein unreifes, unmündiges Wesen. In einer Familie sorgt der Vater üblicherweise für ihren Schutz. Er ist der Fürsorger und die Mitglieder der Familie können sich auf ihn stützen und auf seinen Einsatz hoffen. Aber im antiken Rom waren die Männer keine gütigen und mitfühlenden Familienoberhäupter, sondern sie waren absolute Autorität und raubten der Frau und den Kindern jegliches Recht auf Freiheit. Der Mann konnte, wie erwähnt, den anderen in der Familie sogar das Leben nehmen. Wenn die Frau ein taubes oder blindes Kind oder ein Mädchen auf die Welt brachte, durfte der Familienvater gemäß der Tradition dieses Kind töten. Die Römer liebten Söhne. Ein Sohn war für sie das Sinnbild der Kraft und Familienehre. Ein Sohn war es, der später im Krieg ihre Heimat verteidigen konnte. Doch ein Mädchen galt als unnütz und im Krieg eine Last, weil der Feind es verschleppen und versklaven konnte. Und das war eine Schmach für die Gesellschaft. Die Geschichte bezeugt die ungerechten Verhältnisse, welche in den Familien des alten Roms galten, insbesondere das Unrecht gegenüber den Frauen. Der amerikanische Historiker Will Durant schreibt in seinem Buch »Die Geschichte der Zivilisation«, dass die Frau noch nicht einmal als Zeuge vor Gericht auftreten konnte und dass sie keinerlei Ansprüche auf eine Teilhabe an dem Eigentum ihres Mannes hatte. Der Mann brauchte ihr nichts als Erbe zu hinterlassen. Die Frau besaß so wenig eigene Identität, dass sie von Geburt an bis zum Tod immer einem Vormund unterstand. Das war der Vater, der Bruder, der Ehemann oder ihr Sohn. Die Frau konnte ohne Einverständnis ihres Vormundes nicht einmal über ihren eigenen Besitz verfügen. Musik. Im alten Rom galt demnach ein strenges Patriarchat. Der Frau wurden keine Rechte zugestanden und man sprach ihr das Entscheidungsrecht über sich selber in der Familie und in der Gesellschaft ab. Die Frau wurde einfach erniedrigt. Als im Römischen Reich das Christentum in Erscheinung trat, ereignete sich ein Wandel und man war um eine positive und menschliche Einstellung zu den Frauen und zur Familie bemüht. Es kam zu zahlreichen sozialen, kulturellen und politischen Veränderungen. Die Frauen durften an religiösen Versammlungen teilnehmen, vorausgesetzt, dass sie einen Schleier trugen. Der Apostel Paulus stellte noch weitere Bedingungen für den Messebesuch der Frauen auf. So durften sie während ihrer Anwesenheit in einer Gemeindeversammlung nicht sprechen und sie nahmen einen niedrigeren Platz als die männlichen Kirchenbesucher ein. Siehe 1. Korintherbrief 34 und 35. Dennoch verbesserte sich die Situation der Frauen wesentlich im Vergleich zu den vorchristlichen Verhältnissen. Ab dem 3. nachchristlichen Jahrhundert verbesserten sich im Römischen Reich die sozialen und kulturellen Zustände. Angesichts des gesellschaftlichen Wandels in der römischen Gesellschaft verfiel langsam das System der Vormundschaft und die Frau war schließlich nicht mehr in ihrem Leben auf die Verfügungen eines Vormundes angewiesen und galt als freier Mensch. Der Familienvater verlor das Recht, in seinem Testament seine Frau oder seine Töchter einem Vormund zu unterstellen. Liebe Hörerfreunde, wir hoffen, dass auch dieser Teil unserer Sendereihe über die Frau in der Familie und in der Gesellschaft Ihnen zugesagt hat und würden uns freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal zu Gast sind. Dann wird es um die ehemalige Situation der Frauen auf der arabischen Halbinsel gehen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Homer Yunus-Shajarian mit dem Titel Dasht, das heißt Feld.
شیده بود گشت و گشت روزگاران گشت و گشت داغ بر دل دارم از این سر گذشت داغ بر دل دارم از مردان دشت
سال نو خوشی دیده بود.
بانگ برمی دارم از دل، خون چکید از شاخ گل، باغ و بهارم را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد؟ دوستداران را چه شد؟ سرد و سنگین کوه می گوید جواب، خاک خون نوشیده.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur.
Iranische Architektur.
Liebe Hörerfreunde, in unserer Sendereihe über die iranische Architektur haben wir inzwischen über die verschiedenen architektonischen Stile im Iran und die historischen Baumethoden hierzulande berichtet. Geschichtliche Untersuchungen zeigen, dass die Art der Architektur eines Landes unter anderem auch von den gesellschaftlichen Bedingungen beeinflusst wird. Wir wollen ab nun im Laufe einiger Programmteile die iranische Architektur als ein lebendiges geschichtliches Phänomen beleuchten und die Elemente typisch iranischer Bauwerke aufzeigen. Die Tatsache, dass die verschiedenen iranischen Bauwerke zahlreiche Gemeinsamkeiten aufweisen, erinnert an die Verwendung von Wörtern zur Konstruktion eines Satzes in Prosa oder Poesie. Bei Bildung eines Satzes ist sowohl auf den Sinn jedes Wortes als auch auf die kulturelle Tragweite und auf den richtigen Satzbau zu achten. Auf die Architektur übertragen bedeutet dies: Nicht nur die einzelnen Bestandteile eines Gebäudes sind zu beachten, sondern auch ihre Kombination. Ähnlich wie die Anordnung von Wörtern in einem Satz gehorcht ihre Kombination besonderen Regeln. Bei der Satzbildung setzen wir jedes Wort an der Stelle ein, wo es grammatisch hingehört, und gewinnen einen geordneten Satz zur Übermittlung eines Sinnes. Auch die Regeln der Architektur gehorchen im großen Umfange einer Ordnung. Bei der Feststellung der verwendeten Regeln können wir schnell herausfinden, welchem architektonischen Stil ein Gebäude zuzuordnen ist. Aber wir können noch eine tiefer gehende Betrachtung durchführen, indem wir nämlich auf den Sinn der Bestandteile dieser Architektur und die Art und Weise ihrer Zusammenfügung achten. Zum Beispiel sind die Bestandteile des Moscheenbaus Kuppel, Minarett und Guldaste Großminarett, der Ivan, Säulenvorterrasse und die Mihrab, die Gebetsnische. Vereint ergeben diese architektonischen Bestandteile einem Gebäude die Bedeutung einer Gebetsstätte. Dabei sollte man sich über den kulturellen Ursprungsgedanken jedes einzelnen Bestandteiles, Kuppel, Minarett und Gebetsnische, ebenso im Klaren sein wie über die Gesamtheit des Bauwerkes Moschee. Wir möchten mit einigen Grundbedeutungen und Grundwerte für die iranische Architektur vorstellen. Das persische Wort Nazm bedeutet Ordnung, Geregeltheit und Zusammenhalt. Wenn wir die Ordnung einer Summe von Bestandteilen untersuchen, betrachten wir die Art der Beziehung dieser Bestandteile zueinander. Das Prinzip der Ordnung wird von allen befürwortet, von Religionen, menschlichen Denkschulen und Regierungen. Alle sehen in Ordnung und Regelung die Grundlage für die Gestaltung von Phänomenen, Grundprinzip bei der Existenz und Weiterexistenz von Lebewesen und eine ästhetische Größe. Das Dasein scheint fest mit Ordnung verschmolzen zu sein. Der australische Kunstexperte Collard schreibt darüber: Ein Bauwerk muss wie ein Schnee- und Mineralkristall, wie ein Baum oder wie eine Muschel eine geometrische Raumordnung demonstrieren, welche das Ziel seiner Erbauung erkenntlich macht. Das Studium der Geschichte der Architektur und des Städtebaus zeigt, dass in der Regel eine feste Ordnung über die Gestaltung von Städten und von Gebäuden herrscht. Diese Ordnung wird von der göttlichen, natürlichen und menschlichen Ordnung abgeleitet. Mit göttlicher Ordnung wird die Ordnung bezeichnet, die Gott erschaffen hat und die über die Daseinswelt herrscht. Dem Menschen wurde stets von Gott ans Herz gelegt, dass diese Ordnung zu erforschen und zu beachten sind. Diese Ordnung sollte das Modell für alles Tun des Menschen sein.
Die natürliche Ordnung ist die Ordnung, die in der Natur und Daseinswelt gilt und die natürlichen Phänomene beherrscht. Sie lässt äußerliche Störungen zu, und zwar, wenn gegen die ursprüngliche Ordnung verstoßen wird. Als menschliche Ordnung wird eine Ordnung betrachtet, die der Mensch zur Regelung der Beziehungen untereinander oder als Rahmen für die gesellschaftlichen Beziehungen aufstellt. Im islamischen Weltbild fällt die menschliche Ordnung auch in den Bereich der göttlichen Ordnung, denn die menschliche Ordnung wird durch die Denkkraft und Überlegung hervorgerufen, die Gott dem Menschen verliehen hat. Aus der Vogelperspektive gesehen, bietet eine Stadt ein geordnetes System von Linien, die sich nach einfachen mathematischen Regeln zu geometrischen Figuren zusammenfügen. Länge und Breite der Straßen und Gebäudehöhen und so weiter weisen Regelmäßigkeit auf. Beim Blick auf eine moderne Stadt fragen wir uns, wer steht in diesem Straßennetz höher, das Kraftwerkzeug oder der Mensch? Und fühlt sich der Mensch in diesem Straßennetz wohl? Sachverständige sind der Ansicht, die Art der Definition von Ordnung in einer geltenden Weltanschauung schlägt sich direkt in der Bauweise und im Städtebild nieder. Einige Theoretiker vergleichen die Architektur eines Gebäudes oder das architektonische Bild einer Stadt mit dem Körper des Menschen und haben Kopf, Herz und Leib verglichen mit Zentrum der Regierung, Zentrum der Spiritualität und Zentrum von Arbeit und Handel. Auch die Gedanken islamischer Gelehrte über die Ordnung im menschlichen Körper färbten auf die islamische Architektur ab. Die schmucken Beispiele iranischer Architekturkunst, insbesondere in der islamischen Epoche, zeigen, dass die iranischen Bau- und Städteplaner sich oftmals von der Ordnung in der menschlichen Physiologie inspirieren lassen. Der bekannte muslimische Historiker Ibn Khaldun hat sehr häufig die Wörter Madaniyat und Tamadun, welche Bürgertum und Zivilisation bedeuten und vom Wort Madine gleich Stadt abgeleitet wurden, verwendet. Tamadun bzw. Zivilisation hat mit der Ansiedlung in Städten zu tun. In diesem Zusammenhang erhält die Ordnung einer Stadt eine neue Sinnbedeutung. Eine Stadt liefert das Modell für ein geordnetes Leben und bildet einen deutlichen Unterschied zum Nomadenleben, denn der Raum, in dem sich das Nomadenleben abspielt, das heißt die freie Natur, unterliegt keinen Schranken und erfordert keine großartige menschliche Ordnung. Die Zivilisation des antiken Irans und danach die islamische Zivilisation wies große Städte mit einem geordneten Verbindungsnetz auf. Dank dieser Errungenschaft der iranischen Kultur sind im Laufe der Jahrhunderte in ihrem Einflussbereich große und schöne Städte entstanden. Die Iraner wussten also schon immer Ordnung und Regelung in ihrem Gesellschaftsleben zu schätzen. Antike iranische Städte wie Ekbatana und Persepolis oder große islamische Städte wie Bagdad, Isfahan, Shiraz, Tabriz und Rey widerspiegeln menschliche und islamische Werte und besonders den Faktor Ordnung. Jede Stadt ist wie ein Haus. In der iranischen Kultur ist ein Haus ein Ort der Ruhe. Als Heim gilt ein in sich geschlossener, interner, architektonischer Raum, in der eine kleinere Familie oder mehrere Generationen leben. Dieser Raum ist in kleinere Privatbereiche eingeteilt. Nach außen hin ist nichts von dem Leben in diesen Bauwerken zu spüren. Najmuddin Bamert schreibt in seinem Buch »Islamische Städte«: »In islamischen und iranischen Städten verläuft eine Straße entlang von Wänden, deren Fenster nach innen gerichtet sind, und diese Häuser bieten daher von außen ein besonderes Bild. In ihrer ursprünglichen Gestalt sind sie von außen sehr einfach und geradezu eintönig gehalten, und Familienmitglieder, die in diesem Haus leben, bleiben fremden Blicken entzogen. Diese Bauweise rührt von der Überzeugung der Muslime her, dass die Privatsphäre in einem Haus geschützt werden muss.«
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Alireza Assor mit dem Titel Buye Borun, auf Deutsch Duft des Regens.
خوشید خانم یه خوش میپوشه، شبنم ز گل میچینه، ابری ترین هوا رو تو چشم تو میبینم، شبا به زیر بارو با یاد تو میشینم، ابری ترین هوا رو تو چشم تو میبینم، شبا به زیر بارو با یاد تو میشینم. وقتی که بوی بارو میپیچه توی جنگل، عقاقی از لطافت میشه یه طاق اخبر، وقتی که ابری میشه چشمای سبز بیشه، دستای خیس بارو میمونه روی شیشه، ابری ترین هوا رو تو چشم تو میبینم، شبا به زیر بارو با یاد تو میشینم، ابری ترین هوا رو تو چشم تو میبینم، شبا به زیر بارو با یاد تو میشینم. حالا شبا که نیستی چشمای من میباره، آواز گریه ها تو به یاد من میاره، بعد تو دست بارو روشونه های گل نیست، رو شاخه عقاقی جا پای سبز گل نیست، جا پای سبز گل نیست.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Weiterhin guten Empfang.
Dimitris Kitsikis ist Geschichtsdozent an der Universität von Ottawa, Kanada. In einem Artikel mit dem Titel »Die Frau in der muslimischen und christlichen Familie« schreibt er, die göttlichen Religionen haben die Frauen aus der Versklavung befreit, während die kapitalistischen und materialistischen Systeme ihre Lage wieder auf die Stufe einer Sklavin herabgesetzt haben. Kitsikis fügt hinzu, besonders der Islam hat in Bezug auf die Freiheit der Frauen eine große Revolution hervorgerufen. Unterdessen haben die westlichen Kapitalisten, um der Familie zu schaden, das Hijab der Frau angegriffen und der Westen hat durch Zerstörung der Familie die Frauen in einer neuen Form versklavt.
Thank you.
Unter den muslimischen Frauen im Westen hat der Hijab heute mehr Bedeutung gewonnen als früher. Zum Beispiel an Universitäten wie Georgetown und Maryland und Virginia in den USA hat die Zahl der Frauen, die den Hijab tragen, zugenommen. Eine solche Tendenz beunruhigt die Regierungen kapitalistischer Systeme. Im westlichen Kapitalismus wird die materialistische Seite des Lebens betont. In diesem System soll der Einzelne nach seinen eigenen Vorteilen streben. Es ist sogar erlaubt, zur Erlangung persönlicher Vorteile moralische Grundsätze zu missachten. Dr. Navor Bachsch, Dozent an der Universität für Naturwissenschaften und Forschungen, meint: Im westlichen System werden die Frauen geachtet, wenn sie im Sinne der Interessen der Kapitalisten handeln. Danach werden sie aus dem Kreislauf Profit und Kapital ausscheiden müssen. Mit der Renaissance hat im Westen die Bekämpfung der Religion und Ethik begonnen. Ansichten wie die von Darwin, Freud wurden immer mehr geltend gemacht und der Westen steuerte auf den Säkularismus zu. Dies hat den Menschen im Westen von der Religion und den spirituellen Werten entfernt. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden Bewegungen zur Befreiung und Gleichberechtigung der Frauen, die aber die Frau auch von ihren geistig-seelischen Werten und von der Familie entfernten. Der Feminismus entwickelte sich zu einer Anti-Männer-Bewegung und stellte sich gegen eine Realität wie die Rolle der Frau als Mutter. Die Frauen wurden zur Arbeit außer Hause angespornt und religiöse Werte angegriffen. Dabei wurde die bedeckende Bekleidung, der Hijab, als Hindernis der Freiheit und Tätigkeit der Frau bezeichnet, während es gleichzeitig zur verstärkten Ausnutzung der Frauen kam. Der westliche Kapitalismus hat den Frauen ein großes Unrecht angetan, indem er sie anspornte, ihren Hijab abzulegen. Eine amerikanische Feministin bekennt in ihrem Buch »Rückentwicklung«: Als eine Vertreterin des amerikanischen Feminismus gebe ich bekannt, dass in der US-Gesellschaft die Frau noch nie so frei gewesen ist wie heute, aber ihr ist in unserer Gesellschaft noch nicht so viel Unglück beschert worden wie jetzt. Ihre Freiheiten haben ihr kein gesundes Denken gebracht. Westliche Theoretiker behaupten, dass die Liberaldemokratie unweigerlich in allen Ländern kommen und irgendwann jede Gesellschaft wie die westlichen kapitalistischen Länder aussehen müsse. Gleichzeitig werten sie die Kultur anderer Völker ab. Sie greifen vor allen Dingen die kulturelle Wesensart östlicher Gesellschaften an und wollen diesen Gesellschaften das westliche Modell aufzwingen. Um kulturellen Einfluss in den muslimischen Ländern zu gewinnen, bekämpft der Imperialismus den Hijab der Frauen. Mohammad Roth schreibt in seinem Buch »Sind wir Muslime?« In den Informationsquellen bin ich dem Fall begegnet, dass ein westliches Staatsoberhaupt einen Kulturbeauftragten auffordert, Vorschläge für die Bekämpfung des Islams vorzulegen und unter allen Vorschlägen jener akzeptiert wird, indem es heißt: Die stärkste Waffe zur Vernichtung des Islams ist die, die muslimische Mädchen und Frauen von ihrem Hijab zu trennen und für freie Beziehungen zwischen ihnen und den Männern in gesellschaftlichen Zentren zu sorgen.
Die westlichen Länder verfolgen heute eine solche Politik. Zum Beispiel durch gesetzliche Zwänge, durch die sie das Hijab der muslimischen Frauen verhindern wollen. In einem angeblich freien Land wie Frankreich wird Frauen und Mädchen zum Teil das Tragen des Hijabs untersagt. Angeblich ist in den westeuropäischen Städten die religiöse Freiheit in der Verfassung verankert. Aber obwohl das Tragen des Hijab der muslimischen Frau an der Schule und im Beruf ihr eindeutiges Recht ist, wird es ihnen von europäischen Regierungen untersagt. In Deutschland begegnen Frauen, die Hijab tragen, zahlreichen Schwierigkeiten. Einige staatliche Stellen haben den Vertrag mit Frauen, die Hijab tragen, einseitig aufgelöst. Fereshte Lordan, eine islamische Einwanderin aus Afghanistan, die in Deutschland studiert hat, durfte nicht an der Schule unterrichten. Sie bekam auch keine Praktikantenstelle. Frau Laden schrieb in ihrer Not einen Brief an den Kulturminister des Bundeslandes Baden-Württemberg. Doch der Minister wies ihre Bittstellung zurück und begründet seine Ablehnung wie folgt: In den deutschen Schulen würde die Gegenwart einer muslimischen Lehrerin, die Hijab trägt, im Widerspruch zur christlichen Lehre stehen. Deshalb dürfen keine muslimischen Lehrerinnen eingestellt werden. Interessant ist, dass eine türkische Lehrerin, die von der türkischen Regierung zur Unterrichtung an einer süddeutschen Schule entsandt war und sich als Anhänger des laizistischen Atatürks vorstellte, ohne weiteres Mädchen, die Hijab trugen, an der Teilnahme am Unterricht hindern durfte. Vor kurzem hat zum ersten Mal in Deutschland eine deutsche Juristin, die Staatsanwältin in Hessen ist, eine Klage beim Hohen Landesgericht eingereicht und die staatlichen Behörden wegen Verletzung der Bundesgesetze verklagt. Sie forderte das Gericht auf, dass die Diskriminierung gegenüber muslimischen Frauen mit Hijab abgestellt wird. Frau Professor Ute Saksowski sagt: Ich bin Staatsanwältin des Bundeslandes Hessen und daher gehört es zu meinen Aufgaben, die aufgestellten Gesetze mit den Grundsätzen der Landesverfassung zu vergleichen und, wenn Widersprüche vorliegen, zu deren Beseitigung Maßnahmen zu ergreifen. Meiner Meinung nach ist das Verbot des Kopftuchgebrauchs eine Diskriminierung gegenüber einer Religion zum Vorteil einer anderen Religion. Meiner Meinung nach verletzt jemand, der aufgrund seiner religiösen Überzeugung ein Kopftuch trägt, nicht die Rechte anderer. Die hessische Staatsanwältin bezeichnete abschließend das Verbot des Hijabs für muslimische Frauen als klare Verletzung der hessischen Landesverfassung.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.